Direkt aus Europa Nummer 400, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr. In Deutschland gibt es derzeit rund 7 Millionen sogenannte Minijobber. Das heißt, die geringfügig Beschäftigten, wie sie auch genannt werden, dürfen bis zu 400 Euro im Monat verdienen. Das Ganze steuerfrei und ohne Sozialabgaben. Heute hat der Bundestag beschlossen, die Verdienstgrenze wird ab nächstem Jahr angehoben.
Wer einen Minijob hat, darf künftig 50 Euro im Monat mehr verdienen. Die Anhebung ist nach Auffassung der Koalition als Inflationsausgleich gedacht, denn die bisherige Regelung ist gut 10 Jahre alt. Neu ist, dass künftig auch für Minijobs eine generelle Rentenversicherungspflicht gilt. Davon kann man sich allerdings auf Antrag recht leicht befreien lassen. Nach Ansicht der SPD werden so sozialversicherungspflichtige Jobs in Minijobs zerlegt. Die Linke kritisierte, den Minijobs würden Mini-Renten folgen, Altersarmut sei damit vorprogrammiert. Die Regierungsparteien wiesen zurück, dass Minijobs reguläre Beschäftigung verdränge. Sie seien eine Erfolgsgeschichte, ermöglichten Zuverdienste und den Einstieg in sozialversicherungspflichtige Arbeit.
7 bis 17 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Schillers Locken und Kafkas Gabel in der Schatzkammer des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Was da noch in Marbach liegt und was es uns erzählen kann, Matthias Kussmann wird es uns sagen.
Meine Damen und Herren, nach einer ausgedehnten Ferienreise tritt ich nun wieder vor dieses Mikro und habe Kritik des Tages zu sprechen. Was soll ich anfassen? Welchen Tag? Welche Tage?
1946 begründet Alfred Döblin hier im seltenen Originalton beim Südwestfunk die Reihe Kritik der Zeit. Er kommentiert Aktuelles aus Alltag, Kultur und Politik und will helfen, ein neues, besseres Deutschland aufzubauen. Der Autor des legendären Romans Berlin-Alexanderplatz lebt in Mainz und sieht, wie sich Deutsche und Franzosen langsam wieder näher kommen. Noch ist er optimistisch.
Der Rhein ist in diesen Jahren derselbe geblieben. Aber an seinen Ufern hat sich einiges geändert und nicht nur an den Straßen der Stadt. Die Menschen hier verhalten sich anders, sind anders zueinander. Mir scheint besser. Früher war es recht schwierig für sie, für beide, Deutsche und Franzosen, beim besten Willen miteinander in Kontakt zu kommen und sich zu verstehen, einander näher zu rücken. Und das war ja zu begreifen. Ein fürchterlicher Schatten stand zwischen ihnen und man konnte sich seiner nicht erwehren.
Kurz zuvor ist der jüdische Autor nach 12 Jahren Exil aus den USA zurückgekehrt. Im Gepäck eine kleine Reiseschreibmaschine. Sie befindet sich heute in der sogenannten Schatzkammer des Deutschen Literaturarchivs Marbach, in einem klimatisierten Bunker unter der idyllischen Schillerhöhe. An einer Wand steht ein großer Stahlschrank mit verschiedenen Schreibmaschinenmodellen des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Augenweide für Sammler, doch sie sind vor allem literarisch-historische Dokumente.
Hier zum Beispiel die Schreibmaschine, die Alfred Döblin hinterlassen hat. Sie ist nicht nur als technisches Gerät interessant, sondern auch als Dokument seines Exils und seiner Rückkehr aus dem Exil. Erstens ist es eine Kofferschreibmaschine, die man also mit sich tragen kann. Das ist für einen Exilautor ja nicht unwichtig.
Sagt Michael Davidis, langjähriger Herr der Dinge in Marbach. Dieser Tage geht er in den Ruhestand.
Und zweitens ist es ein englisches Modell, aber es hat eine französische Tastatur. Sie sehen hier also die Tasten mit den Accents. Döblin kam ja als französischer Besatzungsoffizier zurück nach Deutschland und das ist eben ein Dokument seiner Verbindung zu Frankreich.
Döblin war 1933 vor den Nationalsozialisten in die Schweiz, dann nach Frankreich geflohen. 1936 wurde er französischer Staatsbürger. Nach dem Krieg bat ihn die Militärregierung im französisch besetzten Sektor Deutschlands, dort als Kulturoffizier nach dem Rechten zu sehen.
Ich hatte eine begrenzte Aufgabe, nämlich Werke der Belletristik, Lyrik, Epik und Dramatik zu lesen und meine Ansicht über ihren ästhetischen Wert, auch ihre Haltung, kurz niederzulegen. Ich konnte mich so, innerhalb gewisser Grenzen, über den Geisteszustand des Landes orientieren. Und nachträglich kann ich sagen, zu dieser ersten Begegnung mit den Resten der aus der Kriegszeit hinterbliebenen Literatur und mit der ersten keimenden Neuen, es war eigentlich zum Verzagen.
Enttäuscht von der restaurativen Politik der jungen Bundesrepublik, verbittert über seine Isolierung und die Missachtung seiner Bücher, geht Döblin erneut ins Exil. 1953 zieht er nach Paris. An den befreundeten Theodor Heuss schreibt er:
»Ich kann nach den 7 Jahren, jetzt, wo ich mein Domizil in Deutschland wieder aufgebe, mir resümieren? Es war ein lehrreicher Besuch, aber ich bin in diesem Land, in dem ich und meine Eltern geboren sind, überflüssig.«
Die Marbacher Schreibmaschinensammlung reicht bis in die jüngste Vergangenheit und findet dort auch ihr Ende.
Dieser Atari stammt aus dem Besitz von F.C. Delius, der ja letztes Jahr den Büchnerpreis gekriegt hat. Er ist einer derjenigen Autoren, die schon sehr früh am Bildschirm gearbeitet haben und nicht mehr mit der Schreibmaschine. Das wird für das Archiv zunehmend ein Problem werden, denn es ist nicht einfach, dann die verschiedenen Stadien des Schreibens nachzuverfolgen. Man bekommt also vielleicht künftig keine Typoskripte mehr, sondern Festplatten von den Autoren.
Das Deutsche Literaturarchiv wurde 1955 eröffnet, in Marbach, der Geburtsstadt Friedrich Schillers, wo zuvor schon das Schiller-Museum residierte. Das Archiv dokumentiert die deutschsprachige Literatur von der Aufklärung bis heute. Die Sammlung umfasst Verlagsarchive, etwa von Kotter und Suhrkamp, sowie Nachlässe von Schriftstellern, Philosophen und Gelehrten, Bücher, Manuskripte, Briefe, Fotos und, in der Schatzkammer, auf vielen Regalmetern, Gegenstände ihres Lebens. Schillers Mokkatasse, Thomas Manns Taufkleid, Mörikes Tintenfass. Ein Zylinder von Karl Jaspers, eine Medaille des schreibenden Marathonläufers Günter Herburger, eine Gartenschaufel von Barbara Frischmuth und. Mal repräsentativ, mal banal, aber jedes Ding hatte seinen Platz in einem Autorenleben und damit seine Geschichte.
Schillers Uhr würde man natürlich immer für wichtig halten. Sie ist geheiligt schon durch ihre Reliquiengeschichte über die vielen Jahrzehnte weg. Während die Armbanduhr eines jetzigen Autors dann interessant wäre, wenn er in seinem Werk auf sie Bezug nehmen würde, wenn er ein ganz besonderes Verhältnis zur Zeit hätte. Da würde man jetzt immer überlegen, was ist wirklich bezeichnend für den Betreffenden. Wir bemühen uns fast immer um Schreibwerkzeuge, das ist ja klar, oder andere beruflich spannende Objekte, aber nicht unbedingt um alltägliche Gebrauchsgegenstände, wie sie jeder hat. Da es in der letzten Zeit ja immer mehr um Vorlässe und immer weniger um Nachlässe geht, sprechen wir natürlich dann auch mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, was ihnen wichtig ist, was sie der Nachwelt unbedingt überliefern wollen im Archiv.
Noch vor 10 Jahren waren literarische Ausstellungen oft langweilig. Vitrinen mit aufgeschlagenen Büchern, Manuskripten, Briefen. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass Dinge Geschichten erzählen können.
Es gibt in Weimar eine große Ausstellung, Weimarer Klassik, Kultur des Sinnlichen, wo man aus der Lebens- und Wirkungsgeschichte der Autoren Gegenstände zeigt, an denen vieles eben deutlich wird, was man textuell nur sehr umständlich beschreiben könnte. Wir gehen von den Dingen aus und erklären die Lebensgeschichte anhand der Dinge.
In der Marbacher Schatzkammer gibt es gleich 6 verschiedene Schillerlocken. Naja, sogenannte Schillerlocken.
Hier ein Medaillon mit Haaren Schillers. Auch hier sagen uns neuere Untersuchungen, dass nicht jede Schillerlocke eine wirkliche Schillerlocke ist. Sie stammen laut den letzten Untersuchungen von mindestens 5 verschiedenen Personen.
Michael Davidis sieht die Objekte eher rational, ohne falsche oder echte Ehrfurcht. Der Dingforscher Peter Geimer dagegen beharrt auf einer gewissen Aura mancher Gegenstände.
eine Schreibfeder von Adelbert Stifter, ein Stück der Korktapete von Marcel Proust. Diese Dinge haben ja eine bestimmte Aufladung und ich halte das auch für vollkommen legitim. Natürlich kann man immer sagen, man sieht den Objekten das nicht an. Das ist ja auch ein Teil der Wirkung dieser auratischen Dinge. Man sieht einem Objekt nicht an, dass Person X oder Person Y dieses Objekt besessen hat. Trotzdem ist es aber Teil der Aura dieser Objekte. Sie können aufgeladen werden, aber diese Aufladung kann ihnen auch jederzeit wieder entzogen werden, wenn sie sich zum Beispiel als Fälschung erweisen.
Womit wir bei Franz Kafka und seiner Gabel sind. Sie hat vier Zinken, trägt die Prägung F. Kafka und ist jetzt in einer Marbacher Ausstellung über die Literatur der Moderne zu sehen. Kafka soll die Gabel 1911 in einem Wirtshaus beim Kartenspielen verloren haben. Auf verschlungenen Wegen gelangte sie zu ihren heutigen Besitzern.
Kafkas Gabel ist 20 Cent wert, wenn Sie es als verzinktes Blech auf dem Flohmarkt kaufen sollten. Wenn sie aber wirklich von Kafka ist, ist sie natürlich mehr wert. Die mussten wir aber nun glücklicherweise nicht kaufen. Die ist Dauerleihgabe der Besitzer.
So hat uns Franz Kafka Weltliteratur hinterlassen und eine Gabel. Doch auf seltsame Weise passt das zu diesem von Zweifeln gequälten hageren Mann, der unter Magenproblemen litt und dessen Text »Ein Hungerkünstler« von einem Mensch handelt, der sich zu Tod hungert.
»Weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle.« Das waren die letzten Worte. Aber noch in seinen gebrochenen Augen war die feste, wenn auch nicht mehr stolze Überzeugung, dass er weiter hungere.
Die Gabel von F. Kafka. Wer kann sicher sagen, dass sie wirklich von Franz Kafka stammt und nicht von irgendeinem Friedrich oder Ferdinand Kafka? Dieser Länderreport hat mit einer Exilgeschichte begonnen und endet auch mit einer. Doch diesmal geht sie gut aus. Michael Davidis stellt in der Marbacher Schatzkammer einen kleinen, alten, etwas ledierten Koffer auf den Tisch.
Zu diesem Koffer gibt es eine ganz wunderbare Entdeckungsgeschichte. Als ich vor 10 Jahren mit meinem Kollegen Gunter Nickel eine große Ausstellung ausschließlich aus Erinnerungsstücken hier in Marbach vorbereitet habe, fehlte uns noch ein Stück, das das Exil symbolisieren sollte. Und ich sagte zu meinen Kollegen, es wäre doch schön, wir hätten einen Koffer, der relativ klein ist, um zu signalisieren, dass viele wenig Objekte mitnehmen konnten. Der Koffer sollte aber seine Geschichte wirklich verraten und nicht nur neutral aussehen, dass man was dazu erzählen muss. Und es wäre gut, der Koffer würde von einer Frau stammen, denn Frauen waren in der Ausstellung noch unterrepräsentiert. Und mein Kollege sagte, na, den wirst du dir selber basteln müssen. Und ich sagte, na, warten mal.
Das Warten lohnte sich. 14 Tage später wurde Davidis zu einem Kollegen gerufen. Der hatte gerade in Wien 2 Objekte von der hochbetagten Schriftstellerin Elisabeth Freundlich erhalten. Darunter tatsächlich der gewünschte Koffer.
Der stand auf dem Tisch, ich sah ihn und sagte, den habe ich bestellt und jetzt ist er geliefert worden. Elisabeth Freundlich ist einen Tag nach dem Selbstmord von Walter Benjamin über die Pyrenäen geflohen. Mit diesem Koffer, 1940, um über das letzte Schlupfloch, das es damals gab, nämlich Lissabon, nach New York zu fahren. Und Sie sehen hier auf dem Koffer den Aufkleber dieser Passage der portugiesischen Schifffahrtsgesellschaft nach New York. Dort heiratete sie den Philosophen Günther Anders und kehrte mit ihm 1950 nach Europa zurück mit einer amerikanischen Schifffahrtsgesellschaft. Das ist dieser Aufkleber, sodass sie wirklich hier auf ein und demselben Koffer die Emigration und Remigration anschaulich verfolgen können.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Görlitz auf 103,0. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Kerstin Hildebrand. Guten Tag. Den EU-Staaten entgehen jedes Jahr durch Steuerflucht riesige Summen. Dagegen wollen die großen Länder der Europäischen Union jetzt gemeinsam vorgehen. Die Finanzminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und Polen kündigten nach einem Treffen in Dublin an, Steuerschlupflöcher zu schließen. Sie wollen so schnell wie möglich einen automatischen Informationsaustausch über Kapitalerträge ihrer Bürger einführen. Wolfgang Landmesser.
Nicht nur Zinsen, sondern auch sonstige Kapitalerträge wie Dividenden wollen sie in den automatischen Informationsaustausch einbeziehen. Die bestehenden Regeln gegen Geldwäsche müssten die Länder stärker im Kampf gegen Steuerbetrug nutzen, schlägt Bundesfinanzminister Schäuble vor. Außerdem wollen die 6 Länder verhindern, dass Unternehmen ihre Gewinne dorthin verschieben, wo die Körperschaftssteuern am niedrigsten sind. Die österreichische Finanzministerin steht auf verlorenem Posten. Noch kämpft Maria Fekter um das Bankgeheimnis. Den sogenannten automatischen Informationsaustausch über Zinserträge in der EU hält sie für einen massiven Eingriff in den Datenschutz und damit die europäischen Grundrechte. Nachdem auch Luxemburg die Finanzämter anderer Länder automatisch über die Zinsen von deren Steuerzahlern informieren will, wird die Österreicherin aber einlenken müssen.
Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Rottweil in Baden-Württemberg. Rottweil, Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Jedes Jahr beim historischen Narrensprung ziehen tausende maskierter Narren fröhlich durch die Stadt. Die Deutschlandrundfahrt, heute live aus dem Zimmertheater Rottweil mit Nana Brink und ihren Gästen.
Und wenn ich mich jetzt umschaue, ich stehe hier zwischen zwei großen weißen Säulen, dann ist Zimmer ja ein bisschen untertrieben. Über 17.000 Zuschauer kommen jedes Jahr hier in dieses Theater.
Wir haben seit 4 Jahren eine Kooperation, dass jeder Schüler 8.000 Stück einmal im Jahr ins Theater geht.
Herzlichen Dank, Tonio Kleinknecht. Schon die alten Römer zog es ja nach Rottweil. Im 1. Jahrhundert nach Christus haben sie sich hier angesiedelt. Vor 550 Jahren trat Rottweil der Eidgenossenschaft bei. Das wird dieses Jahr hier in Rottweil besonders gefeiert. Und für die kleine Geschichtsstunde, jetzt, die wir über Rottweil hören wollen, habe ich jetzt an meiner Seite den Oberbürgermeister Ralf Bross und den Stadtarchivar Gerald Mager. Und Herr Oberbürgermeister, genau genommen sind die Rottweiler nie ausgetreten aus der Eidgenossenschaft, habe ich mir sagen lassen. Sind Sie dann eigentlich ein Schweizer?
Also in meinem Pass steht es nicht drin, aber ich denke, viele Rottweiler haben in ihrem Herzen so ein kleines Kämmerlein, da ist ein Schweizer Kreuz drauf.
Der Stadtarchivar weiß natürlich bestens Bescheid und hat uns auch versichert, dass Rottweil wirklich die älteste Stadt in Baden-Württemberg ist. Und warum älteste Stadt?
Älteste Stadt deswegen, weil das römische Rottweil die einzige Siedlung war im heutigen Baden-Württemberg, die im Rang eines Municipiums stand, das heißt eine Siedlung war, die Stadt nach römischem Recht war. Die Situation war so, dass Südwestdeutschland besetzt war, so bis um das Jahr 50, bis an die Donau und bis an den Rhein. Und da hat der Kaiser Vespasian also den Entschluss gefasst, diesen Raum, dieses Land zwischen Rhein und Donau zu erobern und unter die Kuratel der Römer zu bringen. Und aus dem Grund hat er seinen Legaten Pinarius Clemens in Straßburg von der 8. Legion damit beauftragt, hier eine Straße von Argentorate, Straßburg nach Rätien zu bauen. Und Rätien zu bauen, das heißt eine Straße an die Donau. Diese Straße ist dann gebaut worden. Man hat hier sogar auch einen schriftlichen Beleg. Und zwar hat man bei Offenburg am Eingang des Kinzigtals einen römischen Meilenstein gefunden, der das also belegt. Da steht drauf, dass Vespasian seinen Legaten in Straßburg beauftragt hat, eine Straße zu bauen ab Argentorate in Rätien, also von Straßburg nach Rätien. Und diese Straße musste schon aus Gründen der Topographie eigentlich über das heutige Stadtgebiet von Rottweil führen. Die kam durchs Kinzigtal, also wenn Sie sich die Karte da mal ins Gedächtnis rufen, durchs Kinzigtal über den Schwarzwald. Er führte hier über den Neckar und ging aus Briemtal dann weiter bis an die Donau zum heutigen Tuttlingen. Also hier eine Straße von Straßburg an die Donau. Gleichzeitig, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ist die Erschließung auch von Vindonissa aus erfolgt. Vindonissa war das Standlager der 11. Legion. Vindonissa ist heute.
Das ist ja schon richtig eine Lateinstunde.
Ist heute, lässt sich nicht ganz vermeiden. Vielleicht ist heute Vindonissa heute Windisch in der Schweiz.
Was hat denn die Rottweiler dazu gebracht, dann eigentlich sich mit der Schweiz zu verbünden oder zumindest Partner in dieser Eidgenossenschaft zu werden?
Ja, also vereinfacht kann man sagen, das war einfach der gemeinsame Gegner, das war der gemeinsame Konflikt mit den Österreichern, mit den Habsburgern. Der Anlass war der, dass die Rottweiler 1449 eine österreichische Burg vor den Toren ihrer Stadt zerstört haben, das ist die Burg Hohenberg. Und das hat den Österreichern und Habsburgern natürlich nicht gefallen, wie man sich vorstellen kann. Rottweil ist von den schwäbischen Städten mit den, die Stadt verbündet war, schmählich im Stich gelassen worden. Und so mussten sie Ausschau halten nach neuen starken Verbündeten und haben diese in der Eidgenossenschaft gefunden. Man hat also hier angefragt bei den Eidgenossen, ob es möglich wäre, sich mit ihnen zu verbünden.
Die haben sofort Ja gesagt. Ja, nehmen wir mit, Rottweil, können wir gut gebrauchen.
Sie haben nicht sofort Ja gesagt. Es gab intensive Beratungen und dann sind die Rottweiler im Juni 1463 von Luzern aus zur Tagsatzung. Die Tagsatzung ist das Schweizer Parlament in Anführungszeichen eingeladen worden. Und da hat man dann beschlossen, dass Rottweil aufgenommen wird. Und da ist dann auch der Bundesbrief von 1463 unterzeichnet worden, mit dem Rottweil zugewandter Ort der Eidgenossenschaft wurde.
Und bislang nie ausgetreten, wie wir auch schon gehört haben. Ist das für Sie dann wirklich der Anlass gewesen, dieses Schweizjahr zu feiern?
Das war tatsächlich der Anlass, das Schweizjahr zu feiern, und Anlass war auch die 100-jährige Städtepartnerschaft. Wir haben gar im nächsten Monat, Anfang Mai, eine gemeinsame Feuerwehrschau, sprich die Rottweiler Feuerwehr hilft den Kollegen in der Schweiz, in Bruck, einen Brand zu löschen, als große Feuerwehr.
Wie, den inszenieren Sie? Oder gibt's?
Als Feuerwehrübung. Okay. Weil Feuerwehrleute sind schon in Bruck, also die müssen nicht erst noch die 100 Kilometer anfahren.
Schade, das hätte ich mir jetzt richtig klasse vorgestellt, oder? Sie auch? Kommt da so die Rottweiler Feuerwehrarmee und fährt mal so flott über die Grenze? Wie viele Kilometer sind es?
Es sind rund 100 Kilometer, und es zeigt aber auch, dass diese Städtepartnerschaft nicht auf dem Papier steht, sondern gelebt wird.
Neben mir steht jetzt Thomas Weber, erster Vorstand der Bezirksgruppe Rottweil des Allgemeinen Deutschen Rottweil-Clubs. Wieso kommt der Rottweiler aus Rottweil?
Ja, nun, der Rottweiler soll eigentlich, wir haben es vorher schon gehört, von den Römern gekommen sein, soll eine alte Treiberrasse, die mit den Römern das Vieh getrieben hat. Hier war ein alter Handelsstützpunkt, wo Vieh getrieben wurde, wo sich dann der Hund der Römer mit den hier heimischen Rassen vermischt hat. Und so kam er also hier in Rottweil und Umgebung. Kam dieser Hund an, und man weiß es ja aus verschiedenen Mosaiken und so, wo die Römer alte schwarze Hunde hatten, große schwarze Hunde. Und da sagt man dem Rottweiler nach, der also sehr ursprünglich ist, eine der ältesten Gebrauchshunderassen Deutschlands, dass er aus Rottweil und Umgebung stammen soll. Wir haben keinen weiteren Urvater für den Rottweiler gefunden. Er ist ja auch Stammvater zum Beispiel vom Dobermann, den man heute bei uns in den Gebrauchshunderassen ansiedelt. Und nachdem dieser Viehtrieb und so weiter auf die Bahn verlagert wurde, war der Rottweiler hier in Rottweil und Umgebung vor allem in der Metzgerschaft geblieben. Die Metzger, deshalb sagt man ja auch den Metzgerhund, wurde dann auch genannt. Die haben dann den Hund weiter gezüchtet, hier im Raum Rottweil und Umgebung. Und deshalb bekam er damals den Namen Rottweiler.
Man sagt Kampfhund, der ist verschrien, als ein Hund, der besonders aggressiv ist. Stimmt das?
Der ist nicht mehr aggressiv wie andere Hunde auch. Er ist aber von seiner Statur her ist er eben der schwerste Gebrauchshund, den wir in Deutschland haben.
Wie schwer ist er oder wie schwer kann er werden?
Der Rüde, der soll so um die 50 Kilo haben, die Hündin um die 40 Kilo. Das ist einfach eine Masse, die der Hund eben dann mit sich bringt. Und wenn, ich sag mal so, das ist ein sehr ausgeglichener, sehr ruhiger Hund, der sich seiner Familie verbunden fühlt, gehört aber zu den Gebrauchshunderassen und ist natürlich auch sehr wachsam gegenüber Fremden, soll das ja auch sein. Und da muss ich natürlich diesen Hund entsprechend erziehen und ausbilden. alles, was sein schlechtes Image anbelangt, das kommt nicht vom Hund, sondern über den Menschen selber.
Also ist es ein fester Charakter?
Ja, ist ein sehr fester Charakter und deshalb lieben wir den Hund so gewaltig.
Und Sie besonders, denn aus Ihrem Zwinger, und das müssen wir jetzt, dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, das muss ich jetzt auch richtig vorleben, kommt Balu von Türnleberg. Das ist der Weltmeister, erster Platz Weltmeister in der Weltmeisterschaft für Rottweiler, aus Ihrem Zwinger.
Richtig. Er ist der Weltmeister aus dem letzten Jahr, der Weltmeister aus dem vorletzten Jahr. Dann habe ich noch einen Weltmeister, aber das lassen wir jetzt.
Also lauter Weltmeister hier irgendwie, wie gesagt, sind gut versammelt. Wie viele haben Sie?
Zurzeit 8. Junge Hunde natürlich, die ich in der Ausbildung habe, und ältere Hunde, die jetzt ihr Gnadenbrot bekommen. Und ja, die habe ich.
Herzlichen Dank, Thomas Weber, Allgemeiner Deutscher Rottweiler Club. Und es ist auch nicht leicht, bei ihm einen Hund zu bekommen, sondern er schaut sich die Leute sehr genau an. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Weber.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 399. Berichte über das Oderbruch waren schon mal vor 2 und 4 Jahren in Nummer 372 und in Nummer 357 zu hören. Das ist feuchtes Land nordöstlich von Berlin am Westufer der Oder. Das gegenüberliegende Ufer ist nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch geworden. Friedrich II. Ist 1740 preußischer König geworden. Er hat befohlen, da Wassergräben anzulegen, um das Land so weit trocken zu legen, dass 32.000 Hektar fruchtbares Ackerland entstanden sind. Dafür brauchte er Bauern, und die hat er sich als Siedler aus Hessen, Mecklenburg und auch aus Frankreich geholt. Wer welches Stück Land zum Kolonisieren bekam, wurde ausgelost. Daher kommt es, dass viele Orte dort als lose bezeichnet werden. Das schreibt man dann aber mit OO. Früher wurde das Bruch mit langem U gesprochen, aber jetzt spricht man es meist mit kurzem U. Das Oderbruch ist 56 Kilometer lang, im Süden nur 4 Kilometer breit, im Norden aber 16. Im Süden liegt es 14 Meter über dem Meeresspiegel, aber es ist nach Norden hin geneigt und die Neigung geht bis auf fast 1 Meter hinunter. Das Land liegt also im Norden nur ein bisschen mehr als 1 Meter über dem Meeresspiegel. Da gibt es nach langem Regen und jedes Jahr nach der Schneeschmelze so große Überschwemmungen, dass man nicht mehr erkennt, wo das Flussbett des im 18. Jahrhundert geschaffenen neuen Hauptstroms endet. Dann kommt man nicht mehr mit der Fähre ans andere Ufer. Hochwasser gab es 1785, 1838, 1947, 1980, 81, 1997 und 2010. Das Oderbruch ist entwässert worden, aber das Wasser der Oder drückt unterm Deich ins Bruch, ohne dass man das sieht. Dieses Wasser sammelt sich auch in den alten Entwässerungsgräben. Das Oderbruch muss ständig entwässert werden. Unter fast allen Äckern liegen Drainagerohre. Die ziehen das Wasser aus dem Boden und führen es in einen Entwässerungskanal. In den Gräben und Kanälen muss das Wasser schnell abfließen. Deshalb muss man sie immer wieder entkrauten, auch wenn da seltene Vögel nisten. In dem Theater, über das in Nummer 372 berichtet wurde, wird nicht nur Theater gespielt, sondern auch etwas für die Demokratie getan.
Da soll die Meinungsfreiheit offen praktiziert werden. Jeder, der da an einem Sonntagmorgen hinkommt, darf auf die Bühne kommen oder von seinem Platz aus sagen, worüber er sich ärgert. Da geht es um Entenmastställe und Hähnchenmastanlagen, Windräder zur Stromproduktion und Biogasanlagen. Die Diskussionsreihe heißt Brandreden. Da diskutieren die Bürger auch über die Qualität der dort produzierten Lebensmittel und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, über Großbauern, Kleinbauern und die Agrarindustrie. Bei den Windrädern ärgern sich viele über das Geräusch, das entsteht, wenn der Motor Strom produziert, und über den ungleichmäßigen Schatten, wenn sich die Flügel drehen. Deshalb verlangen sie größere Mindestabstände zur Bebauung. Biogas wird meist nicht aus Abfällen, sondern aus Mais und Raps produziert, und als Futtermittel für die Massentierhaltung braucht man auch viel Mais. Deshalb wächst auf großen Flächen nur noch Mais, und da auf diesen Feldern kein Fruchtwechsel zwischen Tiefwurzlern und Flachwurzlern mehr stattfindet, werden die Äcker so fest wie Flugplätze und das Regenwasser versickert nicht mehr. Dazu kommt auch noch das Transportproblem. Große Trecker müssen die Wagen voll Mais oft Dutzende Kilometer weit heranbringen und beschädigen die schmalen Straßen mit den alten Baumreihen auf beiden Seiten. Die Trecker verbrauchen viel Diesel und ihr CO2-Ausstoß belastet die Luft. Außerdem muss man ja auch bedenken, dass solche Anlagen irgendwann unbrauchbar werden. Was man dann damit machen soll, müsste man sich auch schon vorher überlegen. Neulize-Göhricke ist das älteste Kolonistendorf im Oderbruch. Es gehört seit 2003 als Ortsteil zu Neu-Lewin. Da Neu-Lewin nur 1000 Einwohner hat, gibt es da keinen hauptamtlichen Bürgermeister. Der ehrenamtliche Bürgermeister heißt neu zugezogene Bürger gerne im Dialekt willkommen, aber wenn er sie dann durchs Dorf führt, spricht er, damit sie ihn verstehen, Standarddeutsch. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 399. Danke.